Das übrigens, das wissen ja die wenigsten. Das ist mein Bruder.
Er scheut die Öffentlichkeit, aber heute ist es soweit.
Wenn die Bälle hier eigentlich reinknallen, sind das dann Heckenschützen?
Ist übrigens der einzige, mein Bruder ist der einzige in Deutschland, der momentan sein Trikot noch nicht, wobei, was sage ich da eigentlich? Ich habe selber noch eins an.
Also man muss ganz kurz dazu sagen, bevor wir jetzt hier voll in die
Lukas sieht so ein bisschen aus, als hätte man einfach so einen Koks-Dealer aus Berlin mit, der einfach in so eine Gartenlaube in Kassel-Brauxel verpflanzt.
Das
sieht so ein bisschen aus. Lukas sieht aus wie so eine Figur in einem Peter Torwart-Film, die ihm nicht mehr eingefallen ist.
Wir sind, wie man merkt, gerade live auf Instagram. Wir sind aber vor allen Dingen auch schon live hier im Podcast Fußball MML.
Podcast aber natürlich mit OTT.
Weil wir im Pod sind in Kassel-Brauxel.
Ich glaube nicht, dass diese Erklärung noch nötig ist.
Ich bin um Jahre gealtert in diesen 99 Minuten. Es waren ja 99 Minuten.
Jogi Löw sieht mittlerweile auch wirklich aus wie Margot Käßmann.
Ich dachte,
also
die Nena nach 99 Minuten.
Oh Gott.
Hast du etwas Zeit für mich? Viele haben ja jetzt Zeit, zum Beispiel 23 Fußballer inklusive Gefolge. Ja. Die haben jetzt auch Zeit, vor allen Dingen, es ist nämlich Zeit für Werbung, die haben nämlich auch Zeit, vor allen Dingen, sich untereinander jetzt wieder ein bisschen zu vernetzen. Connect heißt das Ganze. Wir sind nämlich bei unserem heutigen Partner O2 wieder angelangt.
Das hätten die deutschen Nationalspieler mal gebraucht. 9 SIM-Karten, um sich auf dem Spielfeld miteinander zu verständigen, oder? Ja.
Vielleicht wäre es auch für die deutsche Nationalmannschaft besser gewesen, es wäre nicht die O2, sondern die A2 auf dem Feld gewesen, nämlich die vom Confed Cup.
So,
sind wir nämlich schon mittendrin.
Sind wir mittendrin.
Aber wir würden natürlich wahnsinnig gerne erst noch mal kurz darauf verweisen, dass das ist nämlich die Geschichte überhaupt an O2 Connect, dass man halt mit jedem Gerät, das man hat, für jedes Gerät, das man hat, SIM-Karten bekommt und sich dementsprechend dann natürlich vernetzen kann, auf dem Tablet den Lieblingsfilm gucken kann, Smartwatch laufen gehen, alles kannst du miteinander
machen. Hätte man auch alles in diesen 99 Minuten machen können. Den Lieblingsfilm gucken.
Alles.
Hätte man alles, so alles wäre besser gewesen als dieser Mist.
Jogi Löw zum Beispiel ist seit ungefähr einer halben Stunde gar nicht mehr unter der alten Nummer erreichbar.
Meinst du, der hat jetzt auch 9 SIM-Karten seit
dem... Ja, der hat jetzt momentan 9 neue Nummern, nur die alte, da ist er nicht mehr zu erreichen.
Ihr wisst schon, dass wir gerade was machen, was wir nicht machen dürfen, nämlich redaktionelles mit Werbung.
Ach, das sagst du jedes Mal und zwar nur, um den Gesetzgeber zu befrieden.
In dem Briefing steht, bitte vermischen Sie redaktionelles mit Werbung.
Ja, O2.de/connect. O2.de/connect. 29,99 € für alles, was man für das Internet braucht, das Mobile wie das Zuhause, also komplett mit Datenvolumen und so weiter und so fort. O2, unser heutiger Partner.
Lieber Mike, du weißt aber, wie das heißt, was wir hier machen. Es ist naiv Advertising.
Wollen wir anfangen?
Ja, es wird ja langsam Zeit. Mein Bruder ist ja schon, der ist ja jetzt, der ist ja komplett auf Zinne. Ne?
Ja.
Also bitte.
Meine Meinung.
Meine Meinung.
So, und damit hinein, hier ist Fußball WMML Episode 5. Musik bitte. You can be the Man merkt schon irgendwie ein bisschen, es gibt ja Musik weiter auch im Hintergrund. Wir sind mitten im Pod für einen Podcast, Episode Nummer 5 von WMML. Das war Sir Roosevelt mit The Bravest, gewidmet allen Südkoreanern, die auf dem Platz gestanden haben. Muss man mal so sagen an dieser Stelle. Ja. Und wir begrüßen live auf Instagram und natürlich live hier in der Gartenlaube von Mickys Bruder. Hier ist Micky Beisenherz.
Hallo, ich kann mich selber nicht sehen, aber ich glaube, ich bin's.
Und heute mal nicht im Wedding, sondern einfach direkt rechts neben mir.
Ich bin gefesselt und geknebelt hier aufgewacht und habe den Unterschied gar nicht gesehen.
Lukas Vogelsang.
Ey, auf vielfachen Wunsch unserer Hörerschaft, die haben ja gesagt, wir sollen viel öfter mal nicht über die Deutschen sprechen und nur über die anderen Teams. Wir sprechen heute nur über die anderen Teams. Das habt ihr jetzt davon.
Also man kann auch zumindest mit einer gewissen Gewissheit sagen, in den nächsten, in den nächsten zwei Turnierwochen werden wir relativ selten über die Deutschen sprechen.
Das ist richtig. Man kann uns auch, weil ich zwei Egoisten an meiner Seite habe, wollte ich mich ganz kurz nochmal dazwischen drängeln. Mein Name ist Mike Nöcker.
Ja.
Ich bin derjenige, der versucht, in den nächsten 60 Minuten das hier alles zusammenzuhalten. Ja. Also im Grunde genommen das, was Sami Khedira nicht gelungen ist.
Das ist richtig. Und wir haben quasi ein, also jede gute WM-Sendung hat ja einen Experten. So.
So.
Der war leider nicht zu bekommen. Nein, mein Bruder ist hier. Wir sind doch in der Gartenhütte. Das ist Andreas Beisenherz und das macht aus dieser Folge heute Fußball LMMA.
So.
Was ja wohl nach dem Ausscheiden der Deutschen wohl
Unsinn.
Mit Abschluss.
Ist das schön.
Es ist ein bisschen auch die Folge von Wir haben es doch immer gewusst.
Ja.
Oder wie kann er auch noch den Özil mitnehmen?
Ja.
Oder sowas in der Art, ne?
Lassen wir doch zuerst unseren Gastexperten sprechen. Ich reiche das Mikro weiter an meinen Bruder. Der ist ja immerhin der Hausherr hier heute. Ja.
Erschüttert. Wirklich erschüttert. Und ich will jetzt nochmal an dieser Stelle sagen, ich bin nicht schuld. Ja, also, ich habe euch nicht eingeladen, damit das so ausgeht. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe es nicht gewusst, was da heute auf mich zukommt. Ich fand's unbeschreiblich.
Darf man ein Geheimnis verraten, dass wir heute unter anderem bekocht wurden vom Weltmeisterkoch 2014 in Campo Bahia,
so
der unter anderem deshalb behauptet, dass wir heute ausgeschieden sind, weil er eben nicht in Russland ist und nicht die feinen Speisen für unsere sensiblen Kicker zubereiten darf.
Er ist absolut richtig. Das ist auch nicht nur so, dass er das behauptet, sondern er ist überzeugt davon.
Natürlich.
Nach dem, was ich heute gesehen habe, bin ich auch überzeugt davon. Ich habe es eigentlich immer für einen Spruch gehalten. Ich sage heute, hättet ihr einen Rainer mitgenommen, wäre alles gut geworden.
Also nicht nur vercoacht, sondern auch noch verkocht?
Auch
verkocht.
Das noch.
Einfach verkocht.
Aber das ist doch mal eine gute
Frage. Deutschland abgekocht. 90 Minuten abgekocht. 90 Minuten echt.
Aber wunderbar. Das ist doch, nehmen wir doch mal den ersten Punkt, Lukas, den du gerade aufgenommen hast. Weil du gerade vercoacht gesagt hast. So, ich weiß, dass es von mir kommt. Ja. Aber die Frage ist, ich kann mich daran erinnern, als wir hier in den Pott gefahren sind, haben wir noch gesagt, was für eine geile Ausstellung, wie mutig das Ganze, auch auf Müller beispielsweise
großes
zu verzichten.
Großes Lob für Jogi Löw.
Und dann muss man aber sagen, nicht zu Ende gedacht, das Ganze, oder?
Ich möchte erst mal sagen, dass man uns doch auch prophetische Fähigkeiten zuordnen kann. Wir wurden ja kritisiert, dass wir quasi bisher 5 Stunden über Deutschland gesprochen haben. Ja, Gott sei Dank. Wir haben es ja gewusst. Wir haben Material für ein ganzes Turnier in die ersten 4 Folgen gepackt.
Ja.
Jetzt müssen wir ja nicht mehr.
Ja,
wir sind ja fein raus. Wir haben ja alles über Deutschland erzählt. Es ist so, zur Taktik von Joachim Löw, dass ich dachte, mutig. Es war ja auch so, dass er in diesen ersten 3 Spielen insgesamt 9 Änderungen vorgenommen hat, während er im ganzen Turnier 2014 8 Änderungen vorgenommen hat in seinen Startaufstellungen. Und ich dachte mutig, ich habe ihm ja noch vorgeworfen, er ist der ewige Verwalter dieses Kaders und dieses Talents. Und ich dachte, jetzt passiert mal was. Aber es hat halt überhaupt nicht gefruchtet, weil er nämlich am Ende doch wieder auf Mesut Özil gesetzt hat, der gefühlt von diesen 99 Minuten
vehementes Nicken auf meiner
92 Minuten verschleppt hat.
Ja.
Also es hat nicht funktioniert. Goretzka war leider auch kein Faktor. Und man muss sagen, während die Hintermannschaft bisher immer kritisiert wurde, war die Viererkette diesmal noch das Beste, sogar in der Offensive. Das heißt, das spricht leider Bände, wenn Hummels, Süle, Kimmich und Hector die 4 besten Spieler auf dem Platz sind, dann haben leider die anderen nicht das gebracht, was wir von ihnen erwartet haben.
Wobei ich Kimmich da explizit ausnehmen würde, weil ich finde, dass Kimmich tatsächlich heute kein besonders gutes Spiel gemacht hat. Er hat sicherlich in der Verteidigung die eine oder andere Situation gehabt, an die ich mich jetzt so explizit gar nicht erinnern kann, weil einfach Hummels und Süle da wesentlich auffälliger waren. Hector auch mit einer schönen Grätsche vorne im vorderen Drittel. Kimmich zum Beispiel fand ich bis auf eine gute Flanke, war heute wirklich echt nicht sein Spiel.
Dann machen wir es doch wie die Bayern-Spieler mit Plattenhardt. Wir schneiden Kimmich jetzt einfach aus der Sendung. So, dann vergiss es. Kimmich habe ich gar nicht gesagt. Der wurde nicht angespielt von uns. Aber die anderen drei, also diese Dreierkette da hinten, die ja sehr mutig aufgestellt wurde, war wirklich so das Kernstück dieser Mannschaft. Das Versagen passierte ja vorne.
Ja, muss man ganz ehrlich sagen. Ganz ehrlich, also das Beste, was sich über die Vorrunde der Deutschen sagen lässt, ist,
dass uns das Revanche-Spiel gegen Brasilien erspart bleibt.
Das sparen wir
uns schön auf für 2022. Dann gehen wir mal davon aus, bis dahin wird es wieder einigermaßen. Andreas, wie siehst du das?
Ja, hier spielen ja jede Menge Kinder Fußball. Die sind aber alle noch einen Tick zu jung. Sonst würde ich sagen, wir haben vielleicht eine Chance, aber das haben wir erst 2030. Ja, ich sehe das alles ein bisschen anders, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sehe das auch alles nicht so kompliziert. Also ich denke, wenn du siehst, wie ein Kimmich in der Nationalmannschaft spielt und du vergleichst das mit den Leistungen bei Bayern, dann kannst du nur traurig sein. Da sagst du, irgendwas stimmt mit dem nicht. Also entweder es hat ihm einer Steine in die Socken gepackt oder da kommt nicht eine Flanke.
Genau, Fußballmafia DFB, die packen ihm jetzt schon Steine in die Socken und versenken den.
Schweine.
Und über Özil will ich mal überhaupt kein Wort. Habe ich ja schon. Ich habe ja, haben wir das Rätsel aufgelöst? Also es,
ja, ja, hat, haben, wer wir, hat denn haben wir.
Wer hat denn mein... Wer denn
Korea
meine,
hat gewonnen.
Also ja, nicht heute. Wer hat denn meine WhatsApp aufgelöst? Gibt es einen Gewinner?
Ach so, oh. Im Zweifel immer Oliver Wurm.
Ja, oder CTA.
Ja. So. Aber du musst ein Mikrofon gerne nehmen, wenn du reden möchtest. Also nur weil.
Ja, ich habe ja nur so reingebrüllt.
Ach so, nur weil wir dich gerne auch mit im Podcast.
Also ich glaube auch nicht, dass das, wenn er bei der Linie bleibt, wird das auch in 4 Jahren nicht deutlich besser.
So, aber
ich glaube es nicht.
Jetzt lass uns nochmal eine wirklich ernsthafte Frage stellen auch. Müssen nach diesem Spiel und auch nach diesem der Art und Weise insbesondere, wie Deutschland gespielt hat, müssen Stielicke und Ribbeck nicht jetzt entlassen werden?
Also es ist ja sowieso so, ich bin der festen Überzeugung, also die Personalie Özil, die können wir jetzt, glaube ich, wirklich auch relativ schnell abhaken. Wir können, glaube ich, relativ sicher sagen, dass Mesut Özil heute sein letztes Länderspiel gemacht hat. Ich glaube, der wird kein weiteres Länderspiel machen. Entweder macht er selber keines, weil er von sich aus sagt, Kinders, das macht hier keinen Sinn mehr, weil er ist auch Weltmeister 2014. Oder der kommende Nationaltrainer, Jupp Heynckes, sagt, pass auf Mesut, das lassen wir jetzt mal schön. Ich glaube, es wird ein paar Rücktritte geben. Das wird natürlich Sami Khedira sein. Es wird auf jeden Fall Mesut Özil sein. Bei Toni Kroos glaube ich es noch nicht mal, weil er vielleicht in... Oder Toni Kroos tritt jetzt zurück und hat in 3 Jahren wieder Bock. Oder in 2, weil er ist ja jung genug. Aber ich glaube... dass die Mischung einfach nicht gestimmt hat. Übrigens bei Özil, um diese Debatte, die ja wirklich sehr vielschichtig ist, auch mal insofern noch mit einem anderen Aspekt zu bereichern. Die Debatte um Özil ist ja letzten Endes ja seit 2010 schon. Das ist ja nicht neu. Also der Mesut Özil, den wir heute beklagt haben, ist derselbe Mesut Özil, der 2000... Was war der da für ein Symbol? Sie sehen gerade Lukas Vogelsang und Mike Nöcker, die gerade Gesten machen so, wie Ben Becker am Hockenheim.
Genauso hysterisch wie als Fritz von Ton und Taxis mit Zigarette in die Sendung gekommen ist.
Ja.
Wir würden gerne die Musik ein bisschen leiser haben.
Ach, die Musik.
Das ist dann doch auf der Tonspur.
Ich kenne nämlich schon, dadurch, dass wir passenderweise ja auch bei Instagram drauf sind, kriege ich nämlich schon hier Hinweise, dass wir podcastmäßig
aber siehst du, guck mal, und das ist der Vorteil. Mein Bruder gibt Anweisungen und es wird sofort reagiert. Ja. Das ist
anders als Groß im Mittelfeld.
Richtig. Das Lied ist einfach nur vorbei. Gut, das kann natürlich sein. Übrigens bekamen wir gerade kurz bei Instagram Mitteilung unter anderem, Andi, du solltest mal die Hecke wieder schneiden sollen. Und Lukas sieht aus wie ein bulgarischer Zuhälter.
So.
Aber ich muss sagen, wo wir gerade im Thema sind, im Gegensatz zu anderen Erdogan-Anhängern schießt Özil nicht so leicht.
Nee, aber jetzt, so, wir haben das jetzt mal, jetzt haben wir ja unseren Spaß gehabt, ne?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte heute bislang relativ wenig Spaß.
Auch wenig Spaß. Ich bin erschüttert und probiere das gerade ein bisschen zu übertünchen mit so halb guter Laune und fadenscheinigen Analysen, um nicht zu sagen, es war wirklich alles richtig scheiße.
Ja, also man hat es sich ja sehr lange angesehen und dachte so, ja, stabil und irgendwie alles so relativ sicher, auch 68% Ballbesitz, aber je weiter so ein Spiel rückt, desto mehr merkst du, da ist einfach keine Kreativität, da ist vorne nichts, da passiert auch nichts und ich hatte das Gefühl, Andi, sag du doch mal, ich hatte das Gefühl, die waren ab der 60. Minute richtig platt.
Ich glaube einfach, die waren nicht platt, sondern sie waren verängstigt. Ne? Also sie haben einen riesen Rucksack mit sich rumgeschleppt und natürlich kriegen die Infos von außen und alle und die Auswechselspieler, die ja wussten, wie es steht, gucken irgendwie belämmert. Natürlich sehen die das auch und genau so haben sie agiert. Also da war einfach pure Angst. pure Angst. Ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass die nach 60 Minuten kaputt sind. Ich kann es mir nicht vorstellen. Glaube ich nicht.
Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ich glaube, irgendwann so ab der 60. Minute kam ja auch fast schon sowas wie Panik und Verzweiflung auf.
Genau.
Interessanterweise, das war so ein bisschen das wie, das haben wir, glaube ich, nach dem Mexiko-Spiel gesagt, ab der 80. Minute haben sie versucht, wenigstens Özil noch den Ball zu geben, weil man immer denkt, Özil ist derjenige, der mit dem Ball zumindest als einer der Letzten immer noch was anfangen kann.
Falsch
sozusagen
gedacht, ja.
Die totale Verzweiflungstat, wenn nicht mal mehr Özil klappt, dann klappt überhaupt nichts mehr. Interessanterweise sind wir ja, also was hat Neuer da eigentlich gemacht?
Was? Der hat die Brocken probiert noch.
Meinst du?
Aus dem Feuer zu holen. Ne? Also das war.
Was meinst du jetzt? Am Schluss?
Nee, nimm dir, du musst das Mikrofon nehmen. Behalt mal das Mikrofon.
Was meinst du, oder was meinst du jetzt? Zum Schluss
das,
oder was?
Ja, ich fand das völlig wirr am Ende.
Ja, aber das ist doch zu dem Zeitpunkt doch schon furz egal. Also wollen wir jetzt darüber auch noch diskutieren, was Neuer da gemacht hat. Zu dem Zeitpunkt des Spiels mit einem 0-1 Rückstand, warum soll er denn nicht davor?
Aber
gehen?
Es sind doch zwei Dinge. Ich saß irgendwann bei dieser, dazu kommen wir ja noch, wir haben ja das Spiel zusammengeschaut, genau in der Hütte und auch was die Emotionen angeht. Aber ich habe irgendwann zu Micky gesagt, so ab der 80. Weißt du, was das Problem ist? Narrative lassen sich nicht duplizieren. Es wird nicht wieder das entscheidende Tor für die Deutschen in der 92. Minute oder in der 95. Minute fallen. Das fiel ja dann letztendlich für die Südkoreaner. Und was eben auch nicht passiert, ein Manu der Libero, wie gegen Algerien, wird alleine dieses Spiel auch nicht gewinnen können. Das heißt, ich hatte so das Gefühl, die Geschichte der Deutschen war nicht nur schon nach 2014 auserzählt, es hat sich jetzt auch einfach gezeigt, dass alles, was wir an Geschichten hatten zu dieser Mannschaft, gab es schon mal. Da war nichts mehr, nichts Überraschendes, nichts, was man noch sagen könnte, was jetzt irgendwie fällig gewesen wäre. Der Werner, der nochmal mit dem Solo kommt, der Özil, der es nochmal an sich reißt. Özil hat sein Tor gegen Ghana geschossen vor 8 Jahren.
Ja.
Mario Götze ist nicht dabei. Toni Kroos hat letzte Woche, vor 3 Tagen sein Tor geschossen. Es war irgendwie, diese Mannschaft ist auserzählt.
Aber der Zyklus war eigentlich 2016 schon zu Ende und den Titel hätten sie noch mitnehmen müssen, weil der wäre wirklich relativ einfach zu holen gewesen. Und dann wäre diese 11 von 2010 mit den kleinen Zusätzen, die es da noch gab, im Grunde genommen zu Ende erzählt gewesen. Alles, was jetzt passiert ist, ist eigentlich nur noch eine Verwaltung dessen, ein Übergang zu irgendwas, was danach kommt. Aber das Ganze war eigentlich 2010 vorbei, muss man
ja, es ist ja das, was mein Freund, der Philosoph Wolfram Eilenberger, immer sagt. Er sagt, mit diesem Spielermaterial, mit diesem Potenzial und Talent hat Joachim Löw am Ende einen Titel zu wenig geholt.
Und ich glaube, das ist eine faire Betrachtung, oder?
Ich finde das auch, ja.
Ich finde, das ist eine faire Betrachtung der Ära Löw, die immer so ein bisschen, also diese Erzählung, selbst bei den kritischeren und nüchterneren Geistern, was ich heute nur wirklich kaum noch sagen kann, ist doch immer so, dass bis heute nicht klar ist, ist er Weltmeister, ist die deutsche Elf Weltmeister geworden, trotz oder wegen Löw. Das hätte er natürlich heute nur mit einem, oder nicht heute, oder in dem Turnier mit einem Weltmeistertitel ein für alle Mal klären können. So einfach ist es dann doch nicht. Aber so genau das, was du sagst, mit dem Spielermaterial, was seit 2008, also allein verantwortlich zur Verfügung stand, also 10 Jahre, ein Titel mehr wäre doch durchaus drin gewesen.
Die Frage ist ja auch, warum, ich meine, wir haben 2017 den Confed Cup gehabt, mit dem wir irgendwie erstens uns überhaupt nicht anfreunden konnten. Jeder hat gemeckert.
Ich habe jedes Spiel gesehen.
Jeder hat gemeckert, was ist das für ein Turnier überhaupt, wer braucht das überhaupt? Und dann kommt man so langsam irgendwie in dieses Turnier rein und erlebt vor allen Dingen eine völlig frische, völlig neue, superschnelle, extrem gut kombinierende junge deutsche Fußballnationalmannschaft, die Spaß hat daran, an dem, was sie machen, die Bock haben auf Fußball, die totale Leidenschaft auf den Platz bringen und gewinnen dieses Turnier. So, und dann fragt man sich irgendwie, warum macht's danach eigentlich Puff? Und am Ende, wie bei Loriot, fallen alle Bäume und Kühe um und in der Mitte steht alles das, was wir schon wieder was wir die ganzen Jahre auch gehabt haben. Und insofern
eine Potemkinsche Mannschaft.
Möglicherweise auch irgendwie der Vorwurf, den sich Löw gefallen lassen muss, warum er zu sehr auf seine alten Kumpels und zu wenig auf die jungen Wilden sich verlassen hat.
Jetzt mal hier
Frage
der Bruder.
Darf er mal gestellt sein, ne?
Absolut.
Warum macht er das? Was verspricht er sich davon? Was verspricht er sich heute davon, nach außen den Mut zu zeigen oder Mut zu beweisen, Thomas Müller rauszunehmen und dafür bringst du Özil? Wo ist da Mut? Das ist Verzweiflung. Also ich verstehe es nicht. Ja?
So ein bisschen, als wenn man Ölwechsel macht und nimmt Altöl.
Ja. Was man noch, ja, so, ja, was man noch so in der immer noch.
Altösil, du hast kein Mikrofon.
Völliger Quatsch.
Ach, das ist.
Das hat auch nichts. Das, weiß ich erst. Das, wenn man das gesehen hat, wenn man sieht, wie das erste Spiel gelaufen ist, man sieht auch das zweite noch, wo es erst nach 96 Minuten irgendwie funktioniert über einen Standard, dann kann ich aber doch daraus nicht den Schluss ziehen. Ja, ich stelle im Grunde gut, ich nehme jetzt mal Thomas Müller raus. Er war schlecht in den ersten beiden Spielen, keine Frage, aber das waren andere auch. Das waren andere auch. Aber wenn ich das mache, dann komme ich nicht auf Mesut Özil. Da tut mir leid, da komme ich nicht drauf. So, da komme ich auf Jule Brandt, aber da komme ich nicht auf Mesut Özil.
Es ist letztendlich so, und das passiert mir ja selten, aber ich muss ja Oliver Kahn beipflichten. Es ist am Ende so, Micky und Mike, könnt ihr euch erinnern, dass wir ungefähr vor einem Jahr nach dem Confed Cup haben wir gesagt, Mensch, der Löw, der hat ja mindestens zwei Mannschaften.
Heute standen sogar drei?
Oder drei. Sogar drei. Heute standen von diesen drei Mannschaften zwei auf dem Platz. Ja. Die haben nur leider nicht zusammen Fußball gespielt. Es stand nämlich die Confed Cup Mannschaft auf dem Platz, die gerannt ist und die was versucht hat und letztendlich gescheitert ist, die gesagt haben, ich will hier noch was gewinnen. Ich würde ja auch gerne Weltmeister werden. Und es sind denen man einfach ansehen konnte, dass die in ihrer ganzen Mentalität und auch in der Erschöpfung schon Weltmeister geworden sind und die es nicht mehr reißen konnte. Das heißt, du hast ja wirklich eben diese zwei Mannschaften gehabt. Und das ist, glaube ich, die gesamte Geschichte dieser Weltmeisterschaft, dass es Joachim Löw nicht geschafft hat, diese zwei Generationen miteinander so zu vernähen, dass es funktioniert.
Da ist Jogi Löw wie Horst Seehofer. Für Hungrige ist in Deutschland kein Platz. Ne? Schöne Grüße an der Stelle. Ja, aber die Mischung ist übrigens, hat einfach nicht gestimmt.
Wir kommen jetzt so langsam an das Ende der Ära Löw und das Ende der Ära Merkel möglicherweise. Ihr merkt, da geht offensichtlich irgendwas Hand in Hand. Zeit für Neues.
Ja, aber wobei ich ehrlicherweise sagen muss, dass am Ende der Ära Merkel ich jetzt weniger positiv gestimmt bin als bei Löw. Also,
und hätte Löw in diesem Spiel mit der Raute gespielt, wären wir auf jeden Fall besser bei weggekommen.
Woher wusste ich, dass die Raute gleich kommen würde? Lukas, du bist einfach ein Profi. Du lieferst.
Ich habe übrigens auch abgeliefert, muss man ja jetzt auch mal sagen. In dieser Hütte bei Andreas Beisenherz ist Hymnenpflicht.
So,
da haben plötzlich alle gesungen, es gibt Videomaterial, da war da fünf Minuten lang rational befreite Zone. Ja. So, verstehst du? Das muss man auch mal sagen.
Lukas war so panisch, der hat gleich die deutsche, der hat die ungarische, der hat die südkoreanische, der hat die brasilianische und noch fünf andere Hymnen gesungen, weil er nicht genau wusste. Er wollte keine Gefühle verletzen von niemandem und hat sicherheitshalber jede Hymne gesungen, die er kennt. Sogar die italienische.
So. Und the bravest.
Und the bravest. Das ist ja unser. Was ist eigentlich mit der? Lief das heute wieder?
Natürlich.
Ja, jetzt fällt es mir ja wieder ein. Es lief ja am Anfang.
Warst du noch nicht dabei?
Was ist eigentlich mit der Kasper-Matratze?
Ich gucke übrigens, die kommt gleich auch noch.
Wirklich?
Ja, die kommt doch als in der Mitte.
Ach, die kommt in der Mitte?
In der Mitte? Wir sind doch schon seit 40 Minuten zugange.
Wie lange soll das denn gehen? Das dauert ja länger als ein Deutschlandspiel.
Wir sind 23 Minuten ungefähr. Wie viel? 22 Minuten ungefähr zu
sagen.
Ja. So, die kommt aber auch mit Memory-Schaum, wo man sich dann an guten Fußball der Deutschen wieder
erinnert. Hast du gerade Memory-Schaum gesagt? Du bist schon mehr Ruhrgebiet als wir. Memory-Schaum. M-E-M-M-E-R-I. Ja. Das ist die Matratze mit dem Memory-Schaum.
Ja.
Ja.
Die auf jeden Fall, wo man sich an den guten deutschen Fußball schnell wieder erinnern kann.
Aber Fußball ist ja doch letzten Endes, muss man sagen, ein fantastischer Sport. Ne? Gestern sitzen wir da, gucken Argentinien gegen Nigeria, halten den Nigerianern auch die Daumen, weil die Argentinier irgendwie auch scheiße sind. Allerdings dann doch so viel individuelle Klasse besitzen, wie bei dem Tor von Messi zuvorderst. Wo man dann doch sieht, sie haben mindestens einen Individualisten, der so gut ist, wenn er einen einzigen Ball bekommt, dann macht er sofort was draus. Schöne Grüße an Mario Gomez an der Stelle. Und und in dem Tableau war Argentinien 87 Minuten lang auf dem letzten Platz. Und dann trifft halt einfach Rocha und dann sind sie Platz zwei und dann sind sie weiter. Und wir gucken doof in der Röhre und dürfen uns nicht beschweren. Also schöne Grüße auch nochmal an Südkorea. Die haben ja einfach... Die sind halt einfach gerannt, die haben gemacht und getan und haben auch verdient gewonnen.
Ich habe heute auf der Fahrt hierher nach Kastrop die Kollegen vom The Guardian gehört. Und das ist schön, die Engländer hassen viel besser als wir. Also, die hassen die Franzosen. Die sagen, Frankreich ist der schlechteste Gruppensieger in der Geschichte der Weltmeisterschaft. mit dem schlimmsten Spiel, das gegen Dänemark, in der Geschichte der Weltmeisterschaft. Die hassen Neymar.
Wobei man da immer noch mal gucken muss, wie es mit Italien war.
Ja, aber
Deutschland.
Ich zitiere nur die Engländer. Die hassen. Die. Hier ist ganz schön was los. Hier beim Public Viewing.
Ja, auf jeden Fall ist hier mehr Bewegung als in einem klassischen.
Die Engländer hassen die Brasilianer. Und jetzt war folgende These. Naja, es muss ja irgendwann ein großes Team erwischen.
Warum stehen jetzt eigentlich alle hinter uns? Die waren doch gerade eben noch da.
Hoffentlich
die stehen geschlossen hinter uns, Mike.
Sag mal, wenn wir ganz kurz mal eine kleine Zwischenbilanz ziehen, auch und zwar nicht das WM-Turnier, sondern diesen Podcast, fühlt ihr euch wohl in dieser Konstellation gerade? Glaubt ihr, dass ihr das Maximale aus euch rausholt oder spielt nicht ein Stück weit auch die Enttäuschung noch ein bisschen mit?
Du meinst am heutigen Tage?
Ja.
Es wirkt alles sehr depressiv, ne? Also als hätten wir die Hütte abgebrannt, als wäre niemand hier. Endzeitstimmung in Kassel-Brauch sind.
Ja.
Also es ist so ein bisschen. Es schwankt so ein bisschen zwischen so beginnender Traurigkeit, aber auch so einer Stimmung. Naja, was soll's, ne?
Also ganz ehrlich, ich glaube, da werde ich wahrscheinlich ähnlich empfinden, das ist das einzige Mal in meinem Leben, wahrscheinlich ähnlich empfinden wie Toni Kroos auch, dieses Gefühl von, ach ja, schade, aber ey, 2014 sind wir ja gerade Weltmeister geworden, oh ja, so, also man ist irgendwie einigermaßen angepisst, aber andererseits sagt man auch so, wir haben ja, weißt du, es ist ja nicht mehr diese ganz große Sehnsucht, weil man so lange nichts gewonnen hat, sondern es ist so ein bisschen das Gefühl von, jetzt sind auch mal die anderen dran, aber fragen wir mal den
Chef in der Laube. Der schnauft ja schon so.
Ach, ich werde das Schnaufen ja nicht mehr los. Ne? Ganz ehrlich gesagt glaube ich das eigentlich alles nicht so wirklich. Ich glaube nicht, dass es einen dabei gegeben hat, der auch annähernd gedacht hat, naja, wir sind ja Weltmeister geworden, das ist auch schon 4 Jahre her. Und auf Vereinsebene geben sie ja alles und sie spielen ja alle auf hohem Niveau. Warum sollten sie auf Vereinsebene alles geben und Titel gewinnen wollen? Nehmen wir mal Toni Kroos, warum soll er das wollen? Und für Deutschland will er das nicht, das ist doch Quatsch. Und es sagt auch keiner, es wäre ja auch schön gewesen, mal tatsächlich den Weltmeistertitel zu verteidigen. Ist das kein Ansporn?
Ja, ich sehe ja hier, guck mal, Mike Nöcker hat ein deutsches Trikot an. Ja, Micky Beisenherz hat auch ein deutsches Trikot an. Man kann auch das deutsche Trikot tragen und nicht alles geben.
Ja, also, na klar kann man das. Er sieht ja auch vieles danach aus, aber ich glaube nicht, dass das der vordergründige Gedanke ist, sondern einfach tatsächlich eher auch eine Überspieltheit. Glaube ich auch. Ich glaube auch, dass sie wirklich das Jahr über einfach zu viel gehen müssen. Die müssen zu viel spielen.
Aber das ist mittlerweile. Das ist ja etwas, guck mal, wir werden ja auch dazu angehalten, von unseren Hörern so ein bisschen über die anderen Teams zu sprechen. Ich hole jetzt mal ganz kurz aus und sage die ganze Zeit, naja, die Kroaten, Wahnsinn, Gruppensieger, bisher total überzeugt, Belgien, vielleicht ein bisschen gegen Fallobst gespielt, aber auch starke Leistung. Dann sagt man immer so, ja, aber wenn die erstmal auf ein paar Schwergewichte treffen, und dann lehnt man sich so kurz zurück und überlegt so und denkt, es gibt keine Schwergewichte bei dem Turnier. Ich habe es ja gerade schon gesagt, die Engländer haben gesagt, die Franzosen schlechtester Gruppensieger, die Brasilianer letztendlich nur Neymar und dessen Tränen, denen würden sie total das ausgönnen. Sie hatten ja prophezeit bei The Guardian, um das zu Ende zu führen. Sie haben gesagt, es ist doch an der Zeit, dass eines der großen Länder geht.
Ja.
Sie haben gesagt, das wird Brasilien sein. Die haben nicht mit den Deutschen gerechnet. Jetzt sind die Deutschen raus. Wahrscheinlich wird Brasilien dieser Regel folgend ins Achtelfinale einziehen.
Ja.
Aber weder vor Brasilien, noch vor Argentinien, noch vor Frankreich und nicht mal vor Spanien in der Verfassung, wie sie gegen Marokko und Iran gespielt haben, muss man Angst haben.
Ja, das stimmt.
Das heißt, es ist ein völlig offenes Turnier.
Ja.
Und das ist so irre. Und ich hätte Deutschland gern im Achtelfinale oder Viertelfinale in so einem offenen Turnier gesehen, aber es ist auch Teil dieser Geschichte, dass eben gerade der Weltmeister ausscheidet bei einem Turnier, wo all diese überspielten Länder, die nämlich die Superstar-Länder sind, die eben am meisten Spiele machen über so eine Saison, dass die dann nicht mehr funktionieren.
Aber das ist doch eine Diskussion, die gar nicht neu ist. Die hatten wir doch auch schon, ich weiß nicht, ob wir sie 2014 hatten, aber 2010 hatten wir sie, 2006 hatten wir sie. Also diese Diskussion von der Überspieltheit bei den großen Nationen, die gab es ja immer wieder. Das ist ja nicht neu. Aber deswegen ist sie nicht falsch. Also
Deswegen habe ich die ganze Zeit gerade in meinem Handy nachgeguckt und gesucht. Es ist ein Spiel, das haben wir zusammen gemacht für das Fanclub-Radio. Und zwar Tschechien gegen...
In Hamburg.
In Hamburg, Deutschland gegen Tschechien. Das war aber der Moment, als ich dieses Spiel gesehen habe, dass ich gedacht habe, es gibt nur eine einzige Nation, die Fußball-Weltmeister werden kann. Und das ist Deutschland. Das Und wenn wir jetzt mal auf die Aufstellung gucken, haben dort gespielt Neuer, Hector, Hummels, Khedira, Draxler, Kroos, Özil, Müller, Boateng, Kimmich und Götze. Und Hövedes, Brandt und Gündogan sind jeweils in der zweiten Halbzeit eingewechselt worden. Und das ist nämlich die Geschichte. Ich dachte, es sei im vergangenen Jahr gewesen und dachte, sei das Spiel gewesen, auf das Hummels verwiesen hätte, als er gesagt hat, wir haben zum letzten Mal 2017 gut gespielt. Fakt ist aber, dieses Spiel war 2016 und zwar im Oktober in der EM-Qualifikation. Das heißt, wenn wir darüber reden, dass im Grunde genommen mit 2016 nach der EM eigentlich die Geschichte dieser Mannschaft auserzählt wurde, dann gab es vielleicht hier noch so ein Ausfloten, eben tatsächlich mit diesem großartigen Spiel gegen Tschechien in Hamburg.
Ja.
Und dann wäre es eigentlich so langsam Zeit gewesen, insbesondere nach U21 und Confed Cup.
Mike, ich höre dir ja zu, wenn du die Namen verliest. Es ist einfach so, wie wir es immer gesagt haben, hätte er mal den Götze mitgenommen.
Ja, da bin ich ja, das ist ja zumindest wirklich unstrittig. Also glaube ich, keiner von uns ist der Ansicht, dass Götze, so gern wir ihn haben, und das habe ich wirklich, diesem Turnier irgendwie noch irgendeinen Stempel hätte aufdrücken können. Also der hätte in diesem Kollektiv mit Sicherheit auch nicht das Ruder rumgerissen.
Ja, aber wenn man natürlich sieht, wie behäbig, wie langsam, wie verschleppend dieses Spiel der Deutschen heute stattgefunden hat. Also ich weiß schon, ich kann...
Unterscheidet sich das dann von dem Spiel von Götze?
Wir haben halt keine Stempel, wir haben nur Kissen. Das ist das Problem.
Vielleicht muss man mal, also wenn man überhaupt ein bisschen von Fairness reden möchte in der ganzen Aufarbeitung dieses Spiels, dann ist es natürlich schon so, dass die Koreaner mit 19 Spielern hinterm Ball gestanden haben. Es ist natürlich so gewesen, dass du wahnsinnig wenig Platz gehabt hast. Es gab eine Kontersituation, ich glaube die eine einzige Kontersituation im Spiel der deutschen Mannschaft gegen Korea, da standen nur 6 Koreaner hinterm Ball und haben versucht, den Konter von 3 Deutschen zu unterbinden. Also natürlich ist dieses Spiel wahnsinnig schwer gewesen. Nur trotzdem, dass du dann, wenn du mal ein bisschen Platz hast, das Spiel trotzdem wieder langsam machst.
Ja.
Und trotzdem, also wo sind dann auch die Pässe von Boateng gewesen? Ja. Also
wobei die Pässe von Boateng da war, aber
Süle war ein ganz gutes Boateng-Double.
Fand ich auch. Also der weise Boateng. Ja.
Aber trotzdem, diese Diagonalpässe, die im Spiel gegen die Schweden einfach noch großartig gekommen sind, wie oft war die linke Seite frei?
Aber selbst die haben ja letzten Endes ja auch nicht dazu geführt, dass wir jetzt gegen Schweden plötzlich irgendwie so ein spritziges Offensivspiel gehabt haben, oder habe ich irgendwas
verpasst? Aber wir haben doch schon gesagt, verkocht, vercoacht. Am Ende ist es doch so, du siehst, dass gegen die Schweden eine Sache funktioniert hat, das war Werner auf links zu stellen und Gomez in die Spitze. Gegen wirklich diese großen, stämmigen, präsenten Schweden im Strafraum, hat sogar das funktioniert. Wieso stellt man nicht gegen etwas kleinere Südkoreaner Hummels in die Mitte und lässt Werner über außen links kommen? Entschuldigung, Gomez. Ja, das ist, weil Hummels so viele Kopfballchancen hatte. Warum nicht Gomez vorne in die Spitze und Werner wieder über links? Ich habe das alles nicht so verstanden, weil diese Rochaden, die ich mir erhofft hatte von dem Goretzka-Einsatz, die haben ja nicht gefruchtet. Goretzka war wirklich auf rechts und später war dann Werner auf rechts, was verpufft ist. Das hat überhaupt nicht funktioniert mit Kimmich auf der Seite. Also es ist wirklich auch so, dass man sagen muss, es wurden die Ansätze aus diesem Schwedenspiel einfach nicht mitgenommen, als wäre Südkorea für sich ein ganz eigenes Spiel gewesen, eine ganz eigene Erzählung, die völlig losgelöst ist von den Erkenntnissen aus dem Schwedenspiel. Und das habe ich nicht verstanden.
Ja, aber du siehst ja, ich meine, Gomez ist ja in die Spitze gegangen, ist ja eingewechselt worden. Wahrscheinlich ist er kein Joker, wird er auch wahrscheinlich nie werden. Aber wenn du einen Kopfball direkt auf den Torwart platzierst, da hätte auch jeder Kreisliga-Torwart sich kaputt gelacht, hätte gesagt, ja, das war eine super Idee, dass er so
hatten
gemacht
hat.
Ja. Oder er verstolpert eine flache Hereingabe. Das haben wir ja auch alles heute gesehen. Von daher hat es ja nichts gebracht. Ne? Also
ich frage mich aber, wenn du die ersten 60, wann ist Gomez reingekommen?
Ja, ein bisschen früher war, glaube ich, da. Also
nee, so 60, 70 Minuten, wo aber alle schon hier standen in der Hütte und immer noch die Hymne gesungen haben. Und während sie die Hymne gesungen haben, haben sie gesagt, der Brand muss doch mal kommen. Das war ja das Gefühl. Also es ist aber auch, du siehst, wie viel schief geht in so einer Mannschaft, wenn ab der 60. Minute alle den Brand fordern, wo noch vor 2-3 Wochen alle gesagt haben, wie kann er den Brand mitnehmen statt dem Sané?
Ja, ja.
So, also wie groß die Verzweiflung wie groß die Verzweiflung schon war, dass man alles an den Brand war, man wusste, der kommt rein und schafft wenigstens einen Pfostenschuss.
Ja, ja.
Das heißt, wir haben sogar auf einen Pfostenschuss nur spekuliert.
Ja.
58. Minute. Ach, und die Frage ist ja, warum spielt man vorher, als würde man mit Gomez spielen?
Ja.
Ja.
Indem es immer wieder über ja. rechts, über Kimmich geflankt wird.
Ja.
Und als wie wirklich 60 Minuten lang gegen eine Wand zu laufen und sich immer noch nicht
ja.
und immer noch zu wundern, dass keine Tür da drin ist.
Ja.
Also es ist wirklich irre.
Ja.
Total irre.
Gegen die schmächtigsten Türsteher aller Zeiten.
Ja.
Gegen Korea.
Früher.
So, jetzt.
Früher gegen Südkorea. Der Effe, der hat wenigstens ein Zeichen gesetzt. So, der hat mal gezeigt hier, mit uns nicht, fickt euch. So, super Typ.
Das sagst du so. Jetzt auch nur, weil du es in der ARD nicht sagen darfst, oder?
Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Wobei, ich kann ja viel. Ich darf ja in der ARD sogar ein T-Shirt tragen mit einem schwarzen und da steht Zoo drüber.
Wo du gerade den guten Basler wieder hier ins Spiel gebracht hast, es ist auch wirklich erschütternd zu sehen, wie es um die Nationalelf bestellt ist, dass auf Twitter die Leute dann schreiben, siehst du, der Basler hatte ja mit allem recht.
Das ist das Schlimmste, das ist das Schlimmste, was der Nationalelf passieren konnte.
Dass Basler recht hatte.
Ja, dass Basler plötzlich recht hatte. Ja, was ein Tinnef, ne? Also, die haben ja auch, da darf man nie vergessen, ey, die haben einfach nichts gerissen.
Das ist jetzt die große Gefahr, wenn Löw jetzt zurücktritt, dass dem DFB
Mario Basler Nationaltrainer
als Mario Basler im Stielicke Sacko.
Doppelspitze.
Ja, Doppelspitze, Basler und Effenberg.
Andi, erzähl uns doch nochmal ganz kurz, wie das war damals, als wir 2013 oder 14 im Bochumer Stadion saßen, als Borussia Mönchengladbach gerade in der Relegation gegen Bochum war. Wie war denn das nochmal gleich an der Spitze von Borussia Mönchengladbach?
An der Spitze, also das war 2011, ja, das war nicht 2013, ja, das war 2011. Meinst du die Szene, als sich Rainer Bonhoff in Schwitzkasten genommen hat? Und Rainer Bonhoff hat dann meinen Vater zu Hause angerufen, freiwillig, und hat ihm erzählt, wie es war. Das war herrlich, währenddessen Dante die Matte rasiert gekriegt hat und ist dann mit seinem Schopf Haare in der Hand aus der Kabine gekommen. Ja, das waren noch Zeiten, aber... Wenn der einzige Gladbacher auf der Bank sitzt, müsst ihr euch nicht wundern, dass es nicht funktioniert.
Aber
ja.
diese Geschichte hilft uns im Moment so sehr wie Mario Gomez in der Spitze. Ne?
Ja, also das, aber was willst du denn?
Es geht doch um Effenberg.
Aber,
diese Vorlage musst du doch
ja,
machen.
Ja, aber was? Ich habe ja Effenberg, im Grunde habe ich ihn ja gestrichen, bin ich ganz ehrlich. Selbst als Gladbacher.
In welcher Farbe?
Ja, auf jeden Fall habe ich ihm den Tiger nicht auf den Hinterkopf gemalt. So viel steht fest und auch nicht reinrasiert, aber den hast du ja gestrichen. Und das ist ja das eigentlich Schlimme, dass die Leute tatsächlich die 94 gespielt haben, die da das Sagen hatten, sich jetzt aufschwingen und sagen, ey, ich habe es ja schon immer gesagt, genauso mit den 2002ern, den machen wir uns mal nichts vor, wir sind Vize-Weltmeister geworden, es war grausam. Es war ein grausames Turnier und selbst die dürfen noch was sagen.
Im Grunde genommen kann man ja für Deutschland nur hoffen, dass nicht nur die deutsche Fußballnationalmannschaft abreißt, sondern auch Basler und wie sie alle heißen, dann
aber die
auch
werden ja erst recht eingeladen.
Aber überleg mal, überleg.
Kann ich meinen Satz zu Ende machen?
Ach
oder?
Ja.
Oh, oh Gott. Hier ist ein Trampolin.
Ihr seid echt Kameradenschweine. Wenn jemand eine Idee hat, wie dieser Satz zu Ende geht, schreiben
Nein,
Sie
doch,
einen.
Ich bin jetzt gespannt. Ich trinke hier noch einen Schluck von diesem Bier.
Was? Nein, ich wollte
also
sagen,
man kann ja nicht nur hoffen, dass wer abreißt?
Mario Basler und Effenberg.
Basler und Borowka aus Lanz und Hart aber fair. Das wollte ich sagen.
Ach so, ja.
Ich glaube, überleg doch mal, die größte.
Christian Wörns meldet sich als nächster und sagt, mit mir, da hat man wenigstens noch was gerissen.
Überleg mal, das Schlimmste, was jetzt den Kroaten...
Gegen den künftigen Weltmeister noch mir eine rote Karte geholt.
Überleg mal, die Basler und Effenberg haben den Plan, jetzt so systematisch die andere Mannschaft zu stellen. Werden jetzt Kroatien-Experte oder Brasilien-Experte und heften sich an die Fersen der anderen Mannschaft.
Ja.
Tut mir leid, liebe Kroaten, Mario Basler beschäftigt sich heute mit euch, weil er hat sonst ja nichts zu tun.
Da kommt ja irgendwas.
Das ist ja da kommen die ganzen Chevap. Chichi-Geschichten und
richtig.
So.
Man kann übrigens auch jetzt hier den aktuellen Zustand von Deutschland, kann man auch mit Shownamen von Mickey Beisenherz überschreiben. Ne? Also
jetzt hört man
zum Beispiel auf der ganzen Welt, weil Deutschland ausgeschieden ist, das Lachen der anderen.
Und das klingt hier einfach so.
So in etwa, ne?
Fandst du ihn so schlecht?
Nee, das ist doch gut.
Ja.
Oder? So.
Und Deutschland hat ja ungefähr mit einer Pyramide gespielt statt einer Raute.
Ich wollte das auch gerade sagen. Und ich glaube tatsächlich, wenn das weit, wenn dieses Spiel noch 105 Minuten gegangen wäre, wäre irgendwann Löw auf einem Pferd nackt auf den Platz geritten.
Jetzt reicht es.
Das ist jetzt aber wirklich Insider gefahren.
Zurück ins Quartier. Darf doch mal nicht wahr sein. Andreas, hilf mir doch mal. Die werden hier vorgeführt.
Jetzt hör doch mal auf. Vor allen Dingen, Andreas kann dir gar nicht helfen, weil der steht wirklich da hinten jetzt mit einer Schachtel Streichhölzer in der Hand und fucket die Bude jetzt ab, weil es langsam reicht. Ne?
Aber ich
weil
muss erst Wimpel den Beamer runterreißen. Ich muss dann die Hütte anzünden. Ne?
So. Aber wo? Löw will noch einen Lacht drüber schlafen und dann gucken, ob er zurücktritt oder nicht.
Was heißt, wo hast du die Informationen her?
Ich habe bei skysport.de geguckt.
Ah, guck an.
Glaubst du, also wie wahrscheinlich ist denn Rücktritt von Jogi Löw?
Ich glaube, sehr wahrscheinlich. Ich bin zwar nicht Mike, aber ich bin der Synchronsprecher von Mike Nöcker.
Ja. Weiß ich nicht.
Aber es wäre angebracht, oder? Also eine Ära muss auch dann mal zu Ende gehen. Es ist halt 2 Jahre zu spät. Wenn man letztendlich mal zurückguckt und sagt, 2016 wäre auch ein guter, 2014 wäre, fragen wir mal Philipp Lahm, 2014 wäre ein guter Zeitpunkt gewesen, um aufzuhören. Ja. Also ich glaube fest daran, wenn alles normal läuft, was es nicht tut, weil das uns das Turnier auch gelehrt hat, wenn alles normal läuft, war das letzte Spiel für Joachim Löw und Mesut Özil.
Ja, glaube ich auch.
Ja, glaube ich auch. Damit
wir sollen doch kontroverser sein, Andi. Dachte ich.
Ja, aber was willst du denn da? Ich meine,
glaubst du nicht? Andi glaubt das nicht.
Guck mal, Andi glaubt es nicht.
Nee, ich glaube das nicht. Also erstens mal ist das, was in den letzten Tagen kolportiert wurde, ging in eine völlig andere Richtung. Also da wurde schon mal vorausschauend gesagt, naja, selbst wenn wir ausscheiden, hat er eine Jobgarantie. Ich glaube auch nicht, dass er gehen wird. Bei Mesut Özil glaube ich das, hoffe ich das. Ja. Aber du musst ja erstmal eine Alternative haben. Wen willst du denn nehmen? Im Ernst? Markus Sorg oder wen willst du jetzt nehmen? Wer soll's machen?
Ich tue das, weil ich ja ein absolut reines Gewissen habe. Und der Hoeneß, das Arschloch, hat auch nichts mehr zu sagen. Der soll sich mal an die eigene Nase fassen. So sieht's nämlich aus. Was ja in dem Fall ja so richtig doppeldeutig ist, möchte ich mal sagen.
Apropos Hoeneß, weißt du eigentlich, wie ich diesen sehr netten, glatzköpfigen, lustigen Trainer von Argentinien nenne?
André Agassi.
Nee, Samba-Uli.
Samba? Das finde ich aber sehr gut.
Ist das nicht ein Gewürz?
Das ist Samba-Uli.
Aber Samba-Uli, um mal jetzt so überzuleiten. Also,
Samba-Uli.
Also wir... Nein, pass auf. Also es ist doch so, wenn alles normal zugeht, Löw tritt zurück... Vielleicht sagt auch Özil, das tue ich mir hier.
Finde ich übrigens an so einem Tag wie heute sehr schön, die Prämisse zu sagen, wenn alles normal zugeht.
Ich habe es jetzt extra zweimal gesagt, damit du die Vorlage verwandeln kannst, was den Deutschen ja nicht gelungen ist. Nein, aber wir müssen auch mal weg davon kommen. Es ist wirklich deprimierend gewesen am Ende, weil es wirklich auch, es ist ja auch so, es ist ja am Ende, es ist ja geradezu in den letzten 10 Minuten eine Vorführung gewesen dieser Mannschaft, wo man auch sagt, das hätte es am Ende nicht gebraucht. Aber vielleicht ist es genau das, was die Leute im Hintergrund da mal aufweckt, zu sagen, hey, vielleicht brauchen wir einen krassen Umbruch, um zu sagen, wir müssen eine neue Generation heranziehen, auch an Nationalspieler. Das wird die Zeit zeigen. Aber um vielleicht auch mal von dieser deutschen Mannschaft wegzukommen, die mich tatsächlich jetzt hinten raus dann deprimiert hat, wäre es ja mal auch zu sagen, pass auf, dieses Turnier besteht ja eben nicht nur aus Deutschland, sondern wir sind ja hier an einem Punkt, wo wir eigentlich fast schon diese Vorrunde für uns beenden können und sagen können, wir ziehen mal ein Fazit. Und das würde mich jetzt interessieren, wo die Deutschen raus sind und wo ihr all die Favoriten, Geheimfavoriten, Halbfavoriten, Außenseiter und Überraschungsteams gesehen habt. Wer ist denn jetzt potenziell jemand für euch, der Weltmeister werden kann?
England?
Also
okay,
du, ganz ehrlich, nochmal. Also dein Vater hat auf den Brexit gesetzt, dein Vater hat auf die Wahl von Trump gesetzt, dein Vater hat darauf gesetzt, dass Deutschland in der Vorrunde ausscheidet. Ich setze ganz klar, wie heißt dein Vater nochmal mit Vornamen?
Paul.
Aber der, also
das der heißt ja Bernd Paul.
Bernd Paul. Ich setze auf Krake Bernd.
Ja.
Ich setze ganz klar wir fragen einfach, was Bernd sagt, und das ist also ganz klar für uns dann,
Es ist ja auch, ist ja der große Triumph meines Vaters, der mich vor 6 Wochen anrief und sagt, sag mal, Deutschland, Vorrunde raus, oder? Ich sag, naja, so Viertelfinale sollte ich schon sagen. Also gut, Vorrunde raus. Der halt weiß, als MML-Hörer der ersten Stunde, er ruft mich an, wenn ich sage Viertelfinale, dann sind die halt ja, in der Vorrunde raus. Vor,
wir haben ja mit unseren Prognosen immer falsch gelegen. Ne? Was sagst du denn eigentlich?
Also ich tippe auf die Kroaten immer noch. Weil ich einfach glaube, sie sind die Erwachsensten, sie sind sie haben die besten Einzelspieler, glaube ich tatsächlich, und sie haben auch tatsächlich eine stabile Defensive gegenüber den anderen. Wenn du Mascherano gestern gesehen hast, kann zum Beispiel Argentinien nicht weitergehen, das geht nicht. Und bei den Franzosen glaube ich ehrlicherweise auch nicht.
War Mascherano nicht die schlechteste Schweinsteiger-Imitation seit 2014?
Aber dann lass uns doch mal ein bisschen, ich meine, wir haben ja jetzt Zeit, ne?
Ja.
Wir haben ja jetzt
Zeit. Jetzt haben wir Zeit. Danke Joachim Löw. Jetzt haben wir endlich Zeit für das Wesentliche. Genau. Belgien, Kroatien ist so. Wir haben dir extra aus dem Erdkundeunterricht der 10. Klasse den Dierke-Weltatlas geklaut. Jetzt schlagen wir ihn auf und gucken uns die Länder an, die noch im Turnier sind. Richtig. Nee, aber ich würde tatsächlich sagen, die Argentinier mit Mascherano, der ja übrigens dazu kommen wir vielleicht noch, ja, als der echte Coach gilt, also Samba Uli scheint ja gar nicht der richtige
Mascherano Coach. Mascherano soll der Coach
Mascherano
sein?
Mascherano ist der Spielertrainer dieser Mannschaft. Das ist so irgendwie.
Aber auch nur und von Messi Gnaden. Also nur
ja, Messi organisiert das vorne, Mascherano hinten und tut so noch ein bisschen, als wäre er Schweinsteiger. Aber man muss eben auch mal so ein bisschen gucken, wer da sonst ist. Ich glaube, die Kroaten kommen relativ weit, weil die sind so unangenehm zu spielen. Also ich habe das Gefühl, diese Offensive, nicht im Sinne der Unfairness, aber im Sinne der Bespielbarkeit, besteht ja fast nur aus Ellenbogen. Das sind so Typen, an die kommst du nicht ran. Ja. Also Jap Stam weint immer, wenn er die sieht. Ne?
Ja, das ist so ein bisschen so, wie man als Hobbykicker, wenn man dann auf Bezirksligaspieler schon getroffen ist. So fühlt sich das an, wenn du dann auf die triffst. Irgendwie. Die sind halt einfach, die haben so eine Selbstverständlichkeit, die ist halt gut.
Kann Belgien Weltmeister werden oder haltet ihr das auch für einen schlechten Witzel?
Ja, um mal zu sagen, ab jetzt kann ja jeder Weltmeister werden.
Nee, lass mal, Mike, der hat gerade einen Wortwitz gemacht. Du hast mir einfach nicht zugehört. Wirklich,
das ist Wortwitzel, grauenvoll, oder?
Der hat einen Wortwitzel gemacht.
Ich habe einen Wortwitzel
gemacht. Du hast einen Wortwitzel gemacht?
Ja, einen Wortwitzel.
Komm, vergiss es.
Mein Gott.
Hier ist ein Trampolin. Nein, aber übrigens, das haben die Kollegen beim Guardian auch gesagt, sie hassen Axel Witzel. Also sie hassen eine ganze Menge, aber Axel Witzel hat seit angeblich, also die Kollegen vom Guardian...
Innerhalb von einem Jahr zwei verschiedene Leuten hat Bein gebrochen. Dann findet man so einen Spieler auch mal teilweise unbequem.
Aber apropos zwei Spieler das Bein gebrochen. Roy Keane hat ja gesagt, dass Jerome Boateng der schlechteste Spieler in der Geschichte
nur
der
deutschen Nationalmannschaft ist. Nur weil er 650 Paar Schuhe hat.
Und da sagte Mike zu mir, sagte am Ende der letzten Folge noch, Roy Keane greift Jerome Boateng an. Da sag ich, ja, solange er das nur verbal macht und nicht so wie bei Alf Inge Haaland, wo er ihm das Knie durchgetreten hat, ist ja alles okay. Ja. Aber um das mal zu sagen, Axel Witzel ist ja tatsächlich ein Phänomen. Das ist ähnlich wie bei Lucas Barrios, wo wir uns immer gefragt haben, wieso geht einer Ende 20 in der Blüte seiner Karriere nach China? Ne?
Ja.
Also, der hat vorher bei Zenit St. Petersburg gespielt, das war auch schon fragwürdig, aber der ist jetzt halt in China, ne? Wo du sagst.
Isimovic ist halt auch von Wolfsburg nach.
Ja, aber
gut, er wollte eine Verbesserung der Lebensqualität.
Aber Axel Witz ist so, also ich glaube, man war Witze, aber man muss einfach sagen, auch wenn Batshuayi, der Batzmann, von seinen 48 Chancen nur eine gemacht hat am Ende gegen Tunesien, es ist schon furchterregend, wenn man nur auf die Bank der Belgier guckt. Also die haben diese unglaubliche Starting 11 und dann kommen von der Bank halt noch Fellaini. Ja, Stammspieler bei Manchester United. Dann kommt Batshuayi, jeder Dortmunder weiß, was der zu leisten imstande ist. Die Belgier haben schon das Material. Ich weiß nicht, was passiert, wenn sie wirklich auf... Also ich glaube, dass das Spiel gegen England schon viel Aufschluss geben wird. Ich glaube, wenn sie mal wirklich dann auf eine Mannschaft treffen, wie Kroatien zum Beispiel. Also ich muss ja schon Kroatien sagen, weil ich glaube nicht, dass die Belgier Angst haben müssen vor den Franzosen oder vor den Japanern oder so. Ja so ein absurdes Turnier. Also für mich, und das ist auch dann die zeitverzögerte Beantwortung der Frage, für mich schält sich da überhaupt kein Favorit raus.
Ich sehe die Belgier gegen Frankreich ganz klar vorne.
Aber auf das Duell wird es nicht kommen, weil die Franzosen als schlechtester Gruppensieger in der Geschichte der Weltmeisterschaft scheitern ja an Messi im Achtelfinale. Ja. Das sagen wir jetzt an dieser Stelle.
Das ist ja mal so, wenn wir etwas vorhersagen, kommt es natürlich genau umgekehrt. Ne?
Also Deutschland wird Weltmeister. Ja. Achso, zu spät.
Eine Frage, ich glaube, du hast es auch aufgebracht bei uns im Chat, den wir so haben, und hast gesagt, eigentlich ist Belgien in der Situation wie Deutschland 2014.
Ja.
Diese goldene Generation der Belgier, die im Grunde genommen einmal noch die Chance haben, einen großen Titel zusammenzuholen.
Ja, ich wollte ja auch gern über diese goldenen Generationen sprechen. Erinnerst du dich, es gab mal diese goldene Generation der Portugiesen mit Rui Costa und Figo. Da war das ein ähnliches Gebilde, wo die Leute gesagt haben, diese Generation der Portugiesen müsste jetzt eigentlich mal Europameister, Weltmeister werden.
Im eigenen Land 2004 war das.
Genau.
Ja. Genau.
Wo dann Griechenland Spielverderber gespielt hat. Der Witz ist, dass sich die Portugiesen dafür revanchiert haben und als totaler Underdog, die waren ja die Griechen des Turniers vor 2 Jahren, dem Gastgeber die Tour vermasselt haben in Frankreich. Also das ist schon ganz korrekt, nur da hat die goldene Generation auch nichts gerissen.
Weil ja auch Frankreich gegen Griechenland verloren hat, ne, im Halbfinale, lustigerweise. Ja. Also im Grunde genommen sind die Franzosen schuld, dass 2004 Portugal nicht Europameister geworden ist und deswegen haben sich die Portugiesen dann im Finale jetzt bei der Europameisterschaft dafür gerecht.
Genau, und wenn beide 1-1 spielen, zählt am Ende der direkte Vergleich. Sollten aber 2 mehr Tore geschossen werden, dann ist es die Fairplay-Wertung, die entscheidet, welche. Ich kann dir nicht mehr folgen, aber ich kann dir sagen, dass es, ich glaube, der Druck ist schon bei den Belgiern, weil Belgien war immer absolutes Außenseitertum. Dann kann ich mich erinnern, ich bin 2013 für die Zeit damals nach Belgien gefahren, um eine Geschichte zu machen über den Geheimfavoriten Belgien. Dann waren sie später bei der WM schon gar nicht mehr so geheim und sind dann auch rausgeflogen. Und sie sind ja noch besser geworden. Also das Spielermaterial, also auch der Kader, wir haben ja gesagt, die Deutschen haben so einen breiten Kader, der ist ja viel breiter aufgestellt als 2014. Wer wirklich einen breiten Kader hat, sind die Belgier 2018. Aber der Druck ist bei denen. Aber ich glaube auch, dass es sozusagen die letzte Chance ist. Also ich glaube, dass das in 4 Jahren, natürlich ist in 4 Jahren jemand wie Lukaku, auch De Bruyne sind dann erst 29. Aber man sieht an der deutschen Nationalmannschaft, dass das nicht mehr das beste Fußballeralter ist. Also ich glaube, dass die Belgier jetzt das Turnier gewinnen müssen oder sie werden nie Weltmeister.
So, die Frage ist, was haben wir noch? Also England. Argentinien haben wir schon drüber geredet. England hast du mich doch gerade dafür ausgelacht.
Ja, aber nur einfach, um dich auszulachen, nicht weil es kein Thema wäre.
Ach so.
So, pass auf. Und deswegen würde ich sagen, Folgendes ist nämlich in England. Ich meine, mit Micky mache ich das ja ein bisschen öfter noch als mit dir, weil du in den 90ern nicht Fußball, sondern Tennis geguckt hast.
Ja.
Aber ich gucke mir ja mit Micky manchmal so alte Videos an. Und so. Es ist ja immer so, dass die Engländer zwischen Du hast kein Mikro.
Ja, ich brüll einfach mal was rein. Pass auf, das ist wie
ich guck ja mit Affair. Micky, ich guck ja mit Micky auch ab und zu mal so Videos.
Ja, aber so von Sarah Young.
Okay. Und das Ding ist.
Vor allem, man sieht sofort so wissende Gesichter. Da merkt man, alle sind in den 90ern.
Das Ding ist, so zwischen 98 und 2008 ungefähr, hatten die Engländer immer eine Mannschaft, wo man das Gros des Kaders kannte. Also es waren alles extrem berühmte Spieler.
Lampard, Gerrard, Terry,
Beckham. Da konntest du wirklich, ja. die konntest Cole du runterdiktieren und hast Cole. Gesagt, die müssen ja eigentlich jetzt mal was reißen. Der Witz ist jetzt, dass bis auf Dele Alli, der glaube ich nicht mehr Dele Alli genannt werden will, wegen seines Vaters oder so, aber wir nennen jetzt mal so, damit die Leute
wissen. Der heißt jetzt wieder Günther Wallraff, der heißt nicht mehr Ali, sondern wieder Günther Wallraff.
und der Witz ist, und du hast bis auf Harry Kane und ihn hast du eigentlich kein Star-Ensemble, aber diese Mannschaft der Namenlosen, die sich ja auch aus dieser U21, die sehr stark ist, also die Engländer haben ja auch viele dieser U-Turniere in letzter Zeit gewonnen. Ich glaube, U17-WM, U20-WM, U21 ist auch sehr gut. Die haben ja viele Junge hochgeholt. Das ist plötzlich ein Pool an Talenten, die extrem gut sind, extrem jung sind und mich da sehr erinnern an die deutsche Nationalmannschaft 2010. Ja. Kaum einer kennt sie, aber sie spielen halt Samba-Fußball.
Genau.
So, und das ist bei England so witzig, dass du das erste Mal eine Mannschaft hast, die kaum einer kennt, aber die eigentlich viel besser spielt als die Mannschaft der Stars von früher. Und deshalb glaube ich tatsächlich, Lachen hin oder her, dass die Engländer in diesem Turnier sehr weit kommen.
Ja, weil der Druck endlich mal weg ist, weil jetzt wirklich der Punkt da ist, wo niemand mehr was erwartet. England ist halt einfach seit Jahren, wir haben es ja gerade hier selber nochmal live vorgetanzt, der Treppenwitz aller großen Turniere. Du sagst England, das ist wie Lothar Matthäus, alle lachen. Soll heißen, viel Qualität, aber halt einfach ein schlechter Ruf. Und ich glaube schon, dass da wirklich was geht. Gerade jetzt in diesem Jahr, weil spätestens seit der Scheiße bei der Euro wirklich niemand auch nur irgendetwas erwartet. Und das kann natürlich extrem helfen, weil das ist halt einfach so.
Ältere Zuhörer haben jetzt gedacht, Scheiß bei der Euro, welche Euro meinst du denn? 2000, 2004, ja. Waren die überhaupt qualifiziert? Richtig. Also diese England-Mannschaft ist glaube ich, wirklich so, dass die in dem Windschatten vergangener Unzulänglichkeiten reitet.
Genau.
Das ist, glaube ich, ganz gut. Und vor allen Dingen hat man es ja auch gesehen, Harry Kane, jetzt können die auch noch 11 Meter.
Ja, ja.
Es ist
jetzt wird's wirklich bedrohlich.
Und tatsächlich, das hatte ich euch, glaube ich, geschickt, es gab ja dieses stilbildende Tor ich glaube, es war 2006, wo Argentinien über 23 Stationen gegen Serbien ein Tor geschossen hat.
Ach so, bei dem 6-1 oder so, ne?
Ja, war das Argentinien
gegen Serbien? Ja, Argentinien gegen Serbien.
Und das Tor jetzt gegen Panama
ging
ja über 24 Stationen, bis Harry Kane den Ball reingewurschtelt hat. Also sie haben sogar die Argentinier in der Kategorie schönstes Tor der oder beste Ballstaffette in der Geschichte der WM abgelöst, was man den Engländern ja auch nicht zugetraut hätte. Also da ist extrem viel Potenzial.
Ja.
Und was, vielleicht ist das so, vielleicht muss es in einem Turnier englandweit kommen, in dem Deutschland in der Vorrunde rausgeht.
Wobei, wir hatten da auch eine tolle Ballstaffette, ne? Hummels, Süle, Süle, Kimmich, Kimmich, Süle, Süle, Kimmich. Neuer, Kimmich, Süle.
Merkel, Löw.
Merkel.
Ist das denn nichts? Zählt das denn alles nicht mehr?
Da frage ich mich auch wirklich.
Interessanterweise.
Jetzt
sei doch nicht so
positiv. 90 Minuten schlechte Gefühle.
90 Minuten, keiner hat die Kraft. Da bin ich wie Thomas Müller. Ich habe nicht mehr die Kraft für 90 Minuten.
Du siehst aus wie Thomas Müller. Du siehst aber aus wie so eine wandelnde 13.
Kann ich mal...
Die milde 13.
Apropos schlechte Gefühle, kann ich mal eins sagen, für wen es mir wirklich leid tut, dass wir heute ausgeschieden ist Marco Reus.
Mhm. Das ist schön, dass du das sagst. Das ist die beschissene Geschichte an dem Turnier. Da darf der endlich mal mitspielen.
Ja.
Und dann wird es nichts.
Und dann ist er sogar noch Teil der legendären Versager-Elf, die das erste Mal in der Vorrunde ausscheidet. Und da kann er nun wirklich am wenigsten dafür.
Ja. Schlimmer Satz, das ist, glaube ich, nicht die Karriere des Marco Reus.
Ja. Ja, oder wie Kasper mal so schön sagte, nicht dein Tag, jahrelang.
So, wie ich übersetze jetzt immer, weil Micky hat ja kein Mikro.
Ja, aber ich habe in die Mitte gebrüllt.
Das hört doch keiner. Wir haben alle Richtmikrofone, da muss man direkt reinsprechen.
Richtmikrofon.
Wie hat der was? Und wie Kasper gesagt hat?
Halt doch die Fresse. Kasper, der ja übrigens dann, der Rapper Kasper, der damals sehr richtig sagte, nicht dein Tag, jahrelang, der dann aber später noch diese Matratzen erfunden hat.
Und damit und, zu einem sehr reichen Mann durch die Nacht mit Lena Meyer-Landrut gemacht hat, was wirklich das Schlimmste durch die Nacht mit aller Zeit ist.
Ja, das war das schlimmste Zusammenspiel seit Özil und Thomas Müller.
Durch die Nacht mit Thomas Müller.
Kann man eigentlich auf einer Kasper-Matratze Kasper hören? Geht das? Oder ist das so wie hebt sich das quasi gegenseitig
das
auf?
Das ist die Frage, wie viel Lieder passen auf so einen Memory-Schaum?
Zum Beispiel. Auf jeden Fall auf Casper.de gibt es ja die Möglichkeit, mit einem 50-Euro-Rabatt tatsächlich diese sensationell guten Matratzen, das ist übrigens Werbung hier gerade, die sensationell guten Matratzen tatsächlich zu kaufen. Der Gutscheincode dafür ist MML, Memory-Schaum mit dabei, tolle Erfindung, Produkt des Jahres. Casper, kommt zu dir umsonst nach Hause.
Passt auch, um mal, weil du bist ja Filmexperte, mal mit Jogi Löw und dem DFB zu sprechen, liegen lernen.
Ja, richtig.
Man muss auch liegen lernen auf Casper-Matratzen.
Weißt du eigentlich, warum Vietnam-Veteranen sich relativ wenig Casper-Matratzen kaufen mit dem Memory-Schaum? Weil sie wollen einfach nur vergessen. Verstehst du?
Den konnte er übrigens auch nicht liegen lassen. Ja. Verstehst du? Den konnte er nicht liegen lassen.
Einfach nur vergessen.
Ja.
Aber wenn ich jetzt, pass auf, noch einen. Wie heißt denn eigentlich eine Erektion auf einer Casper-Matratze? Kann ich dir sagen. Memory Stick.
Ja, das gefällt mir wieder, ne? Das ist wieder gut, ne?
So, ich war jetzt
der Feinde mit Vietnam, der wurde natürlich wieder nicht gutiert. Aber wenn es da plump wird, dann ist der Hugo Eger und Balder von MML, Mike Nöcker, wieder ganz weit vorne.
Ich war nämlich gerade schon bei Lattenrost und dann dachte ich, das ist ja erst ab 80.
Wäre aber auch nicht so schlecht.
Danke. Genau. Guck mal, wenigstens, Andi, dein Bruder fällt wie immer in den
Rücken. So. Man muss Andreas Beisenherz auch mal danken.
Ja.
Man muss ihm auch mal danken, dass er dich, als ihr Kinder wart, so geknechtet hat. Sonst wärst du ja gar nicht heute Podcaster.
So viel Zeit soll überhaupt mal sein. Andi, erzähl jetzt mal ganz kurz mal eben Maike und Lukas, wie du mich damals trainiert hast. Komm, erzähl's mal. Sag's mal.
Nein, das ist gerichtsverwertbar. Da kann ich kein Wort drüber sagen.
Ja.
Ich weiß gar nicht.
Ist doch verjährt, oder?
Ja, das glaube ich nicht. Ich glaube, 30 Jahre. Ja.
Kommt drauf an.
Du wirst, man darf das jetzt sagen, er wird morgen 41. Ja. Den ersten sauberen Ball hat er mit 15 gespielt. Nach 9 Jahren Ausbildung den ersten Ball angenommen und gespielt. Von daher 30 Jahre, da haben wir noch ein bisschen Frist drauf. Ich darf da also weiter nichts zu sagen. Es war schrecklich, so viel kann ich sagen.
Hat Micky Beisenherz morgen Geburtstag? Haben wir das jetzt richtig mitbekommen?
Ja, deswegen sind wir doch
das
hier.
Das wusste ich nicht.
Wir feiern doch seinen Geburtstag.
Aber das wusste ich nicht.
Also, liebe Hörer, wenn ihr diesen Podcast hört, hat Micky Beisenherz Geburtstag. Unter folgendem Spendenkonto. Ist das jetzt okay? Sind wir mit Casper durch oder wollen wir dazu noch was sagen?
Nein, wir können auf jeden Fall jetzt was.
Okay.
Mal, Erzähl dir mal, wie du mir hier im Garten Fußball beigebracht hast. Sag das mal den Leuten.
Hast du ihn geprügelt?
Ja, nein. Also, wie macht man das? Wenn er dann mittlerweile demoralisiert ist und rein will und sagt, ey, ich spiele jetzt nicht mehr mit, ich gehe jetzt rein.
Da war er 23.
Ich habe ja gerade gesagt, 15 war er, und dann schießt man ihm von hinten als 21-Jähriger so hart Lederbälle ins Kreuz, bis er irgendwann zusammenbricht. Man kann ihn in den Garten
bis vorne es pop, pop macht und die Brüste extrem weit rauskommen.
Richtig. Ja. Das ist sehr schön. Das ist sehr, ja, so. Aber es sind also viele, sagen wir mal so, nicht nur der ich kenne ja Micky Beisenherz auch als Fußballer auf dem Platz, also nicht nur die unglaublichen Finden, der Findenreichtum Micky Beisenherz, ja, sondern auch all den die Witze, der ganze Humor, ja, der ja eigentlich aus Traurigkeit entstanden ist, ist hier trainiert worden. Auf diesem Acker, ja, in Castrop-Rauxel.
Ja. Der hat mir die...
Also es war, da war ich übrigens nicht 15, sondern ich war eher 7. Also in deiner Erinnerung hat sich das alles nochmal ein Stück weit nach hinten verschoben. Aber das sei dem Alter geschuldet. Genau, es war ein schöner Tag, der letzte im August. Der Rücken brannte, als hätte er es gewusst. Auf jeden Fall
aber jetzt
hat er mir die Bälle ins Kreuz geplästert und daneben standen irgendwo in weiter Entfernung Ede Geier und Werner Lorand und haben gesagt, so kann man mit Leuten hier umgehen. So,
das geht aber ja wohl jetzt, nicht. Um mal bei Hassfiguren zu bleiben. Neymar.
Ja.
Ich werf das einfach mal rein, weil ich finde, Neymar ist neben Frankreich bisher die größte Enttäuschung bei der, ja, WM, aber er ist auch der unsympathischste Spieler all der
vielleicht,
Spieler, die wir gesehen
vielleicht
haben.
Vielleicht ist, und das ist schon 20 Jahre, Andi schüttelt schon mit dem Kopf, da müssen wir gleich noch drauf eingehen, aber 20 Jahre nach dem WM-Finale 98, in dem Ronaldo dem Vernehmen nach vom Sponsor Nike in das Finale gedrängt wurde, vielleicht ist Neymar das erste Mal der Fall, dass eine auch vom Marketing aufgeblasene Figur wie so ein Soufflé in sich zusammenfällt bei einem großen Turnier. Und natürlich ist Neymar ein hochbegabter Spieler, ist ja gar keine Frage, der hat ja auch herausragende Klasse. Aber vielleicht hat dieser Turbokapitalismus im Fußball in Neymar wirklich auch mal seine Entsprechung gefunden, und anhand dieser Figur merkt man jetzt langsam, dass das ganze Spiel auch viel zu weit getrieben wurde.
Aber Micky, es ist ja auch so, dass es immer gesagt wird, Ronaldo ist ja der Einzelspieler in einem Kollektiv, in einem Mannschaftssport. Ich glaube, dass Neymar der letzte richtige Einzelsportler im Fußball ist. Und dass das ihm und dem brasilianischen Team bei dieser WM auf die Füße fällt.
Wobei man das von Messi ja auch schon behauptet hat. Aber ja, gestern hat er natürlich wieder gezeigt, dass er dann zumindest...
Aber Messi stellt sich nie auf den Platz und heult. Ja. Messi rückt nicht offen seinen Kapitän zurecht und, ja, kritisiert in der Öffentlichkeit nach innen.
Ja.
Das ist ein ganz großes Problem. Also Neymar ist eine Solo-Show, die ich schwer erträglich finde bei diesem Turnier.
Ich glaube alle, oder? Andi, du hast aber gerade mit dem Kopf geschüttelt.
Aber ich finde, diese Messi-Nummer, also es gibt ja auch das Gerücht, also ihr habt jetzt gesagt, Mascherano soll eigentlich der Trainer sein. Es gibt ja auch das Gerücht, dass Dybala deshalb nicht spielt. Wir sind schon drauf eingegangen, dass Dybala deshalb nicht spielt, weil Messi nicht besonders gut mit ihm klarkommt, und zwar nicht spielerisch nicht mit ihm klarkommt, sondern menschlich nicht mit ihm klarkommt. Also da sind schon, apropos Turbokapitalismus, irgendwie mittlerweile sind das schon wirklich Spieler, das ist in Sphären gegangen, wo man ernsthaft, ja, auch in Brasilien beispielsweise sich mal überlegen muss, ob man sich auch so erpressbar machen will, im Grunde genommen fußballerisch erpressbar machen will von einem Spieler wie Neymar, weil ganz offensichtlich, erinnert euch an die WM 2014, das ganze Land brach im Grunde genommen zusammen, als Neymar sich verletzt hat, und jetzt läuft's auch nicht richtig, weil er Lust hat, irgendwie hier die Mega-Diva von Russland zu spielen. Messi ist ein Problem. Ronaldo ist, so sagt man, irgendwie immer noch der Einzige, der spielt halt irgendwie bis zum Umfallen und will einfach.
Wobei bei Messi ist ein Problem, das würde ich jetzt zum Beispiel nach dem Spiel gestern so in der Form gar nicht mehr unterstreichen, weil wenn jemand.
Das
wir
stimmt.
Wären ja, ja, wir wären als Deutschland ja so dankbar gewesen für einen Messi heute, weil der halt eine Chance bekommt und die so exzellent verwertet und dann, ja, halt einfach mit dafür sorgt, dass das dieses durchschnittliche Team weiter ist. Also da wäre, also Problem halte ich für den falschen Begriff in dem Zusammenhang, aber er kann es halt auch nicht alleine machen.
Einer der wenigen Menschen, der es schafft, dass innerhalb von einer Sekunde der Zirkus in der Stadt ist.
Ja.
Das ist so unglaublich. Aber übrigens auch ein Beispiel ist Lewandowski. Da hat Polen extrem drunter gelitten, dass Lewandowski nicht hat mitspielen lassen.
Wusstet, ja, ihr übrigens, dass das in der beim zweiten Spiel der Polen in der Halbzeit, glaube ich, war die Statistik so, also nach, wir rechnen entweder nach sogar nach 180 Minuten oder dementsprechend halt nach 135 Minuten war es so, 125 Minuten war es so,
nee, 135
Minuten,
stimmt schon,
dass Robert Lewandowski, nein, dass Harry Kane mehr Tore geschossen hat, warte mal, dass Harry Kane mehr Tore geschossen hatte bei diesem Turnier, als Robert Lewandowski Ballkontakte im Strafraum.
Grandios. Okay. Deswegen ja. Ist ja auch Algard Fiverr. Ne? Ja. Das ist ja die Folge 5. 5 Ballkontakte für Lewandowski, 5 ja. Schüsse, 5 Tore
übrigens,
für Harry Kane.
Übrigens, weil wir zwischenzeitlich mal darüber sprachen, warum Ronaldo diesen Ziegenbock-Jubel gemacht hat, habe ich im Nachhinein nochmal drüber nachgedacht, weil du sagtest, der Spot mit Messi, greatest of all times, ist doch völlig klar. Also wir haben ja nicht darüber gesprochen, aber dann hat sich doch Ronaldo doch explizit lustig gemacht über
ja,
den Messi-Spot.
Ja,
natürlich.
Ja, aber das und war ja, haben wir ja noch gar nicht.
Aber das ist doch das, was ich gesagt habe.
Du hast ja nur explizit über den Messi-Spot gesprochen, aber die Verlinkung zu Ronaldo haben wir in der letzten Folge ja gar nicht hergestellt.
Ich dachte, das
wurde mir dann erst zuletzt beim Job.
Nein, das haben wir. Nein, das haben wir irgendwo gesagt. Wir haben doch über diesen warum er sich nach dem 1-0
wir haben das ja unabhängig von Messi behandelt. In der nächsten Folge haben wir über den Spot von Adidas gesprochen.
Du hörst unsere Folgen auch nicht, ne?
Doch, ich habe es gehört und deswegen ist mir aufgefallen, wir haben nicht die Verlinkung hergestellt. Ja.
Also ich meine, wir haben es getan.
Er hat sich als Gillette-Ikone, als der rasierteste Gockel des Universums auch lustig gemacht über diesen furchtbaren Bart, den Messi bekommen hat. Den hat er ja umsonst dazu bekommen, als er sich ein drittes Unterarm-Tattoo hat stechen lassen.
Das war übrigens das Riesenproblem auch bei dem argentinischen Verbandspräsidenten, als er sagte, pass mal auf, mit der Taktik und der Aufstellung, da geht er am besten zu dem kleinen Tätowierten. Und dann sind die direkt an dem Glatzkopf vorbei zu Messi gegangen. Das war so ein bisschen das Problem.
Der Samba-Uli war ja früher in einem anderen Leben mal Bankangestellter, ne? Das fand ich geil. So, überleg mal.
Ist ja wie Thomas Müller heute.
Ja.
Oh Gott. Und Adi, aber du hast gerade bei Neymar, hast du mit dem Kopf geschüttelt. Siehst du das anders?
Nein, ich habe einfach nur an Lewandowski gedacht. Ich habe gedacht, okay, Neymar blättert, Neymar schmeißt sich hin, Neymar beschwert sich, aber beschwert sich nicht über seine eigenen Kameraden. Ja, wenn du siehst, was Lewandowski abfeuert, der sich hinstellt und sagt, naja, ich hätte ja viel, viel besser spielen können, aber wir haben halt, die anderen 10 haben einfach gar keine Qualität. Willst du mit dem als polnischer Nationalspieler noch zusammenspielen?
Nein, aber der Witz ist ja, was soll ich denn aus nichts machen, hat er ja gesagt. Aus nichts kann ich eben auch nichts machen. Aber Neymar ist ja genauso. Neymar hat ja seinen Kapitän, der hat ja seine Mitspieler, hat das Mittelfeld so hingestellt. Das ist so, und so, solche Ego-Artisten brauchst du dann eben nicht. Und das ist wiederum dann auch die Stärke von Kroatien, dass die im Mittelfeld 2 Regisseure haben, Modric und Rakitic, die Spielmacher von Barcelona und Real Madrid sind. Das ist zweimal der Motorenraum, 2 der besten Mannschaften der letzten Jahre. Und die stellen sich hin und haben überhaupt keine Allüren. Die spielen das runter mit einer Eiseskälte und setzen die Offensive da ein, das macht die Kroaten eben auch so gefährlich, ne? Weil sie eben tatsächlich eine Mannschaft sind. Also da gibt es natürlich auch, wir hatten drüber gesprochen und ich weiß nicht, inwiefern wir das thematisieren können, aber da gab es auch so ein bisschen Geschmäckle nach dem Sieg der Kroaten gegen Argentinien, weil da wohl nationalistisches Lied gut gespielt wurde, so ein bisschen als wäre bei Deutschland gegen Schweden danach freiwillig gespielt worden, da hätte man sich auch gewundert, aber das sind so die Misstöne, die aus der Kabine kamen. Aber sonst sind die auf der Ebene, auf dem Platz als Mannschaft, funktionieren die ja sehr, sehr, sehr gut. Also das ist eben was anderes. Ich glaube, dass diesmal eine Mannschaft gewinnen wird, die eben nicht so fokussiert ist auf diesen einen Spieler.
Mhm. Ja, und wenn es dann am Ende ein Turnier wird, in dem dann jetzt mal spinnen wir mal ein bisschen Belgien, Kroatien, ohne jetzt den Turnierbaum sofort zu kennen. Belgien,
der brennt
Kroatien.
Für die Deutschen, der brennt, der Turnierbaum brennt.
Der Turnierbaum brennt. Dann noch vielleicht der Senegal und was nehmen wir noch mit rein? Keine Ahnung.
Ja, weiß ich nicht.
Also England mit
Kolumbien.
Kolumbien dann so.
Die ja auch, die haben da irgendwie so einen verlängerten Café vorne drin.
Ja.
Cortado, glaube ich.
Findet ihr...
Aber Rame,
und das Verteidiger-Duo Lecce y Lecce. Ne? Mann.
So, komm, schnelle Power-Runde. Wir wollen auch wenigstens die zweite Halbzeit.
Ja, ich habe das Gefühl, wir machen heute schon seit einer Dreiviertel, anderthalb.
Ich bin völlig ermattet.
Ja.
So, es steht übrigens sowohl für Brasilien als auch für die Schweiz gerade 1-0.
Was bedeutet das in der Blitztabelle?
In der Blitztabelle führt Brasilien als Tabellenerster weil...
Mist, dann müssen wir ja im Achtelfinale gegen Brasilien spielen. Ah, nee.
Ah. So, und wer wird Bundestrainer? Hier, ganz schnell.
Bundestrainer wird Mario Basler.
Ich werde Bundestrainer. Ich habe gezeigt, wenn ich in der Mannschaft bin, wenn ich das Turnier in der Hand habe, dann müssen wir nicht zwingend in der Vorrunde ausscheiden.
Ist so ein bisschen, dann kann auch, vielleicht sollte er sich dann als den Mauro...
Außerdem singe ich da meinen Song, die weißen Tauben sind müde.
Er sollte sich den Mauro als Fitnesscoach...
Giuseppe Mauri. Giuseppe Mauri.
Als Fitnesscoach holen.
Genau, sagt nämlich Mario Basler, sagt dann plötzlich, wenn er am Feld steht, ja, das gibt's überhaupt nicht. Wieso habe ich eigentlich einen Helm auf und ich stehe mit Kippe rauchen am Spielfeld dran und sage, lauft ihr kleinen Wichsasse.
Alle die gleichen Stimmen. Giuseppe Mauri, Helmpeter sind bei mir alles dieselben. Das ist meine Zauber.
Vielleicht ja. Dann so als Co-Trainer El Fluppe. Kennt ihr den noch?
El Fluppe
war auch.
Der aber also nur noch E-Zigarette raucht.
Ist das so?
Ja, wie mein Bruder. So. Wobei der raucht ja wieder, mein Bruder, nachdem ich ihn gehänselt habe, ist er wieder auf Nikotin umgestiegen.
Kinder.
Ja. Nationaltrainer wolltest du noch.
Achso, wer wird's?
Naja, also Löw war ja auch ein sehr unwahrscheinlicher Trainer. Ich hoffe, dass der DFB nicht...
Ach, da willst du jetzt Markus Sorg, einfach der Löw naja, also von
sagen wir
mal, Löw.
Das wollte ich übrigens noch sagen, weil wir müssen ja auch so ein bisschen links und rechts gucken. Ist natürlich auch schade, dass Leipzig dem DFB jetzt schon den Trainer weggekauft hat.
Das
ne?
ist richtig.
Mit Nagelsmann.
Ist lustig, das wollte ich auch gerade sagen.
Ab 2019, Entschuldigung.
Ja, aber Nagelsmann...
Nein, das ist natürlich kein Bundestrainer, nicht. Aber es ist natürlich... Du musst ja auch gucken, so welche Richtung haben wir in den letzten 12 Jahren.
Aber wir sind
Jahren.
Auch nicht besser als Alfred Draxler, ne? Da hat die deutsche Elf ist einmal ausgeschieden und wir sind so
Nein, es geht,
dabei.
Es, guck mal, wenn das jetzt der das neue Bundestrainer Erbe. War, 12 Jahre. Es ist, wir haben darüber gesprochen, nach 3 Jahren musst du einen Verein abgeben. Ja. Wenn man es in Hundejahren bemisst, ja. musst du ja ungefähr ab 12 Jahren mal gucken, ob
Während
du nicht...
Während ich gerade einen Hund streike.
Musst du ja gucken, wie lange so eine Nationalmannschaft dann auch noch funktioniert. Also, ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich werden sie mit Löw weitermachen. Das ist dann zwar irgendwie... Ja. Also, solange Özil nicht Bundestrainer wird, ist alles okay.
Wenn dieser Podcast
die
erscheint,
Leute so mitreißen kann, meinst du?
Wenn dieser Podcast erscheint, hat Micky Beisenherz Geburtstag.
Richtig.
Dann würde ich dir nämlich sagen, alles Gute, Micky. Das kann ich ja natürlich jetzt noch nicht machen, weil es natürlich davor ist. Gibt ja. Aber auf jeden Fall kann man sagen, dass der Podcast, wenn wir schon bei Geschenken sind, das hier ist eines. Der Podcast mit euch. Jetzt wäre ich ein Stück weit sentimental. Da hören wir sofort mit auf. Sagen, das war's für heute. Fußball MML.
Schleimerei. Ich hau dir gleich was in die Schnauze. Ne?
Mit dem Gartenlauben-Spezial heute bei Andi. Direkt draußen hier in der Idylle von Castrop-Rauxel.
Ich bin schwer angeschlagen. Aber es war's. Wir können noch mal sagen, anders als die deutsche Nationalmannschaft haben wir die Hütte gemacht.
So.
So, in diesem
kann man
Sinne.
Doch wirklich sagen. Andi, du sagst uns jetzt noch, wer Nationaltrainer wird. Du hast jetzt das Schlussplädoyer.
Ja, Werner Biskup ist tot. Ich würde sagen, Horst Rubesch macht.
So.
Wenn er nicht, dann mache ich es.
So.
Liebe Grüße.
Wir sind ja eh alle.
So, und jetzt steckt die Hütte an da.
Rein. Wir legen auf, nämlich der DJ, der MML-DJ legt jetzt auf. Natürlich unsere WM-Hymne.
Mein Lieblingssong.
Von Sir Roosevelt. The Bravest.
An der Lichtorgel.
Hashtag.
Ey, sag doch deinen Spruch mit Özil und mit Son. Komm.
Jetzt haben wir ja zusammengearbeitet, pass auf. Son der und Özil haben wir, also haben wirklich zwei extrem unterschiedliche Augenpartien. Ja, das ist das Horrorszenario für jeden Manga-Zeichner.
Ich hab so gegeiert. Wenigstens stumpfer Rassismus muss ab und zu noch die Wurst vom Teller ziehen.
Ihr seid echt Schweine.
So. War ausgeklappt. So,
damit gehen wir jetzt raus.
Ich bin so froh, dass ich dich noch daran erinnert habe. Wir haben nur ein einziges Mal Spaß gehabt in 90 Minuten.
Das Geile ist aber, warte, ist geil, nimmst du noch auf?
Ja.
Das Geile ist, weil wir in dieser Hütte sind von seinem Bruder, Beisenherz kann sich nicht verpissen diesmal. Das heißt, er kriegt noch, weil es ist ja blöd gelaufen hier und es ist Geburtstag, er kriegt also doppelt Keile gleich.
So. Kann ich jetzt endlich diesen Podcast...
Ja, beenden? Du kannst für heute nach
sind
zwei
Sind wir denn schon
Stunden,
bei 90 Minuten?
Ey, wir sind bei... Ich hab Gefühl, Tschüss. Wir sind schon bei 3 Stunden.
Tschüss. You can be the neighbor.